Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Ich bin Wolfgang Held und ich freue mich, dass du dabei bist. Sommersonnenwende. Die Sonne hat ihren höchsten Stand im Jahreslauf erreicht. Weiter geht es nicht. Ein halbes Jahr lang ist sie aufgestiegen, Tag für Tag, und jetzt ist damit ein Ende erreicht. Es wendet sich. Das ist das Motiv der Sommersonnenwende von Midsommer oder wie es im Christentum heißt, von Johanni. Und interessant, während Ostern und Weihnachten als große christliche Feste dem Gott gelten, Michaeli, dem Erzengel, ist Johanni das Fest des Menschen, denn es gilt Johannes dem Täufer. Er ist ja derjenige, der im Fluss Jordan Hunderte oder Tausende tauft, und dann steht der Sohn vor ihm, um auch getauft zu werden, und Johannes erkennt ihn. Er erkennt das Neue und ist dann derjenige, der sich auch in den Dienst des Neuen stellt. Der, wie es dann im Johannesevangelium heißt, ändert euren Sinn, als erster vollzieht. So wie die Sonne nicht weiter wachsen kann, kann das alte Leben nicht weitergehen. Siehe, ich mache alles neu, heißt es dann. Und in einer Zeit, wo wir vom Ende des Wachstums sprechen, wo jeden Tag uns Nachrichten erreichen, dass es so nicht weitergehen kann, ist dieses Fest Johanni doch das Fest unserer Zeit. Deshalb möchte ich gern mit dir einige Gedanken über Johanni teilen und dabei eine Brücke schlagen zu einem der berühmtesten Filme der Filmgeschichte, der eine Johanni-Imagination darstellt. Steigen wir ein. Ich möchte gerne mit einer Geschichte beginnen. Als Schüler besuchte ich meinen ältesten Bruder in Aachen. Er studierte dort Physik. Mit 9 anderen Studenten und Studentinnen hatte er eine Wohngemeinschaft jenseits der belgischen Grenze gegründet. Sie hatten dort ein großes Haus gemietet. Und da besuchte ich ihn jetzt und eines Abends gab es eine wilde Diskussion darüber, wie man denn die Parkplatzregel am besten organisieren sollte. Jeder der Studenten hatte so sein Auto und morgens gab es Probleme, denn alle Studierenden hatten so ihre Vorlesungszeiten, aber die Autos standen nicht passend, sodass man dann oft Rochaden machen musste, jemand den Platz freiräumen musste, damit jemand anders mit seinem Fahrzeug, was weiter hinten stand, schon losfahren konnte. Und nun saß abends einmal die ganze Wohngemeinschaft beisammen und jeder hatte nun seinen Vorschlag, wie man das am besten organisieren könnte und versuchte die anderen davon zu überzeugen. Die hatten aber natürlich auch ihre persönlichen Ideen. Und so wurde aus der anfänglichen Diskussion mehr und mehr ein Streitgespräch. Es wurde immer hitziger. Man ließ sich auch immer weniger ausreden. Jemand schlug mit der Hand auf den Tisch. Ja, es wurde wirklich zu einem richtigen Wortgefecht. Ich saß mit meinen vielleicht 13, 14 Jahren staunend dabei über diese Leidenschaft und wie wild da diskutiert wurde. Und dann gab es diesen unglaublichen Moment, den ich nicht vergessen habe. Mit einem Mal sagte einer der Studenten: "Stimmt, du hast recht. Wir machen es so, wie du meinst. Du hast die besseren Argumente. Du hast mich überzeugt." Stille. Mit einem Mal spricht niemand. Jemand blies wie so ein Zeichen der Erleichterung seinen Zigarettenrauch hinaus. Jemand anders nahm einen Schluck. Aber sonst war es still. Ein leises Lachen vielleicht von 1, 2 Studenten. Ja, was war da geschehen? Die Entscheidung eines Einzelnen, aus diesem Kampfmodus auszutreten, aus diesem Aktio-Reaktio-Gegensatz herauszukommen und einfach nachzugeben oder einfach zuzuhören und die Argumente des anderen ernst zu nehmen, das gab die Wende. Sicher hast du so etwas schon einmal erlebt. Oder warst es selbst, wo die Entscheidung eines Einzelnen dann die ganze Szene verwandelt. Ja, so war das da und es war für mich ein unglaublicher Moment. Ich habe da erst später begriffen, was da eigentlich geschehen ist, dass solche Momente die Feier der Freiheit sind, wenn jemand innehält und sich besinnt und aus diesem Zwang der Argumente ausbricht. Ja, es war für mich eine Lehrstunde in Selbstbefreiung, oder wie soll ich das nennen? Einer aus dem Kreis verstand, was für ein Schwachsinn da gerade abgeht, und zog den Stecker, indem er selbst, ja, ein Opfer gab, nicht mehr Recht haben wollte. Was sich so in der Zeit abspielte, als ein Tanz der Argumente, das gibt es auch im Raum, und das ist wohl das Urbild davon, auf Kreta, das kretische Labyrinth. Unter der Erde bauten dort die Kreter ein Labyrinth, das kretische Labyrinth. Das ist ganz anders als das Labyrinth in der Renaissance, in dem kann man sich nicht verirren, in dem kretischen Labyrinth. Es ist ein Wechsel, sieht ein bisschen aus wie ein Ginkgo-Blatt, von links und rechts schwingt man um eine Mitte in einem Weg, muss sich 7-mal umwenden, um dann am Schluss in einer Mitte stehen zu bleiben und vor einer Wand zu stehen. An diesem Endpunkt angelangt, fällt jetzt von oben das Licht auf einen. Da ist ein Loch in der Decke. Man steht also im Licht, aber es geht nicht weiter, denn vor einem ist die Wand. Das heißt, worum geht es jetzt, wenn man so nach diesem 7-fachen Tanz von links und rechts um die Mitte zum Stehen kommt? Ja, bisschen wie in diesem Wortgefecht der Wohngemeinschaft. Du musst deinen Weg komplett ändern. Ändert euren Sinn. So ruft dann ja Johannes der Täufer, dem dieses Fest gilt, das wir mit der Sommersonnenwende feiern. Ja, und darum geht es hier auch, in diesem kretischen Labyrinth. Man muss sich um 180 Grad wenden. Und interessant ist, dass dieses Tanzen von links und rechts dafür kultisch die Vorbereitung ist. Bei Platon im Höhlengleichnis taucht es erneut auf. Da ist dann die Rede von der Umwendung der ganzen Seele. Periagoge, holestes psyches. Die Umwendung der ganzen Seele. Das sind diese Gefangenen unter der Erde, die an der Wand zu schämen sehen. Du kennst sicher dieses Gleichnis. Und sie meinen, das ist die Wirklichkeit. Und erst wenn diese Umwendung der Seele gelingt, wenn sie sich ganz wandelt, die Seele, in ihrer Orientierung, lösen sich ihre Fessel und sie erkennt, nein, das sind nicht, ist nicht die Wirklichkeit, das sind nur Schatten vor einem Feuer und das wird an die Wand geworfen. Das ist das Fest Johanni, denn die Sonne ist in ihrem gewaltigen Aufstieg ja an ihr Ende gekommen. Ja, und die Natur zeigt, wie jetzt das Wachstum sich wandelt in ein inneres Wachstum, von der Blüte zur Frucht. Das ist das wunderbare Bild der Natur. Während die Blüte die Sonne feiert und alles nach außen kehrt, den Jubel, ist die Frucht das, wo jetzt dieses Wachstum sich nach innen kehrt und inneren Reichtum bildet, inneres Leben. Inneres Leben, aus dem dann das neue Leben hervorgeht. Ja, die Sommersonnenwende zeigt diesen Weg, dass wenn ein Wachstum zum Ende gekommen ist, es dadurch weitergehen kann, dass es sich nach innen kehrt und so eine höhere Stufe erreicht, so wie die Blüte dann zur Frucht wird. Hier berühren wir ja ein Geheimnis des Lebens, ein Grundprinzip, dass das Leben sich dadurch steigert, dass es dann zur Beseelung kommt, von der Pflanze zum Tier und dann schließlich bei uns Menschen zum Bewusstsein. Das ist immer der Wechsel von einem äußeren Wachstum in ein inneres Wachstum, von einem äußeren Leben zu einem inneren Leben. Einer der berühmtesten Filme des 20. Jahrhunderts hat nun diese Umkehr, von der wir hier sprechen, zum Inhalt. 12 Uhr mittags, High Noon. Ja, und der Titel sagt es ja schon. Denn 12 Uhr mittags, diese Mittagszeit, das ist ja die Sommersonnenwende jeden Tag. Und um uns da einzustimmen, lege ich jetzt die Filmmusik ein wenig darunter. Grace Kelly und Gary Cooper. Sie beide sind das frisch vermählte Hochzeitspaar, das gerade geheiratet hat in einem kleinen Dorf irgendwo im Wilden Westen. Und jetzt sitzen sie auf der Kutsche, um aus der Stadt zu fahren. Und dann, mitten auf der Prärie, in der Einöde, in dieser Stille, in dieser Mittagsstille, hält er die Kutsche an. Sie fragt ihn, was machst du? Und er sagt, ich muss umkehren. Das ist nun mal so. Sein Gewissen zwingt ihn, umzukehren. Denn für 12 Uhr Mittag hat sich ein Bandit angekündigt, der jetzt wieder auf freiem Fuß ist, und früher hat ihn Guy Cooper einmal, als er selbst noch Sheriff war, festgesetzt. Und jetzt droht die Rache in diesem Ort, den jetzt Guy Cooper verlassen hat. Was diesen Film nun berühmt gemacht hat, sind diese sich immer wiederholenden Kameraeinstellungen. Der einsame, sorgenvolle Blick des Sheriffs, die leergefegte Stadt, die Gleise, die da ins Unendliche weisen in dieser Mittagshitze und die Zeit, die so langsam voranstreicht. Immer wieder zeigt die Kamera die Uhr, die langsam auf 12 Uhr fortschreitet. Und sind am Anfang noch die Hilfs-Sheriffs und seine Frau an seiner Seite, verlassen nach und nach alle diesen Sheriff, bis er ganz alleine ist. Ja, und es ist wohl gerade diese Einsamkeit, in der sich dann sein Gewissen aussprechen kann. Wie in der Prärie, wo er innehält und dann wieder die Richtung wechselt. Weihnachten ist ja auch ein Fest der Einsamkeit. Dafür steht der Stall, die Winterruhe. Aber es ist ein Fest der äußeren Einsamkeit, während innerlich reiches Leben herrscht. An der Sommersonnenwende, da scheint es mir genau umgekehrt zu sein. Außen ist reiches Leben, aus dem man sich dann doch verabschiedet, um in sich selbst seine eigene Stimme zu hören. Und wenn sich Johannes nennt, Rufer in der Wüste, ja, dann glaube ich, ist das diese Stimme in uns, der Rufer in der Wüste. Ja, und ich glaube, das gibt dieser sommerlichen Einsamkeit ihr Gewicht, dass draußen das reiche Leben herrscht und aus dem verabschiedest du dich für eine Zeit, um diese innere Stimme, diesen inneren Kompass zu finden und sich nach ihm neu auszurichten. Ja, ich vermute, diese Stille, die sich ja dann im Sonnenlauf spiegelt, der für einige Wochen in eine Ruhe kommt, diese Stille ist notwendig, damit wir spüren können, wann ein Weg an seinem Ende ist, ein alter Weg nicht mehr gegangen werden kann, sondern danach fragt, was für einen neuen Schritt, was für eine neue Richtung wir jetzt einschlagen können. Rudolf Steiner nannte in einem Gespräch mit dem französischen Okkultisten und Schriftsteller Edouard Churet drei Gründe, drei Bedingungen, die vorliegen müssten, dass Anthroposophie in der Öffentlichkeit auftreten könne. Und dann nennt er überraschend Spektralanalyse, Psychoanalyse und die Evolutionslehre. Diese drei wissenschaftlichen Disziplinen sind so etwas wie diese Wand im kritischen Labyrinth, dass es nicht weitergeht, dass der alte Weg nicht mehr möglich ist. Nun, die Spektralanalyse ist ja die Technik, mit der man das Licht der Sterne im Prisma aufspaltet, um dann herauszufinden, welche Elemente in einem Stern vorhanden sind. Das heißt, der ganze Kosmos wird irdisch. Ich kann ihn nicht mehr wie in den alten Wegen als Ort eines Geistigen verstehen, weil die Spektralanalyse mir sagt, alles im Kosmos lässt sich irdisch verstehen. Das bedeutet, der Sternenhimmel, diese Unendlichkeit, dort den Geist zu vermuten, sich vorzustellen, dieser Weg schließt sich. Und was so mit der Spektralanalyse nach außen geschieht, das geschieht mit der Psychoanalyse nach innen. Sie erklärt jetzt alles in der Seele rational, als Ursache- und Wirkungsprinzipien von Übertragung und Projektion. Die Seele wird physikalisch vorgestellt, sodass nach dieser Theorie auch in der Tiefe der Seele wir keinen Geist finden. Da gibt es Traumata und Sehnsüchte und Übertragungen, aber nicht den Funken Gottes. Jedenfalls nicht unmittelbar. Diese zwei Wege nach außen und der Weg nach innen führen nicht mehr zum Geist, wenn man der Psychoanalyse und der Spektralanalyse folgt. Ein dritter Weg, wo wir das Geistige häufig beheimaten, ist ja die Vergangenheit. Deshalb heißt es in den Geschichten so schön, es war einmal, als sich das Wünschen noch lohnte. Ja, und die Evolutionslehre lässt uns glauben, auch die Vergangenheit kannst du dir ganz rational vorstellen durch Mutation, Selektion und andere evolutionäre Prozesse. Ich weiß natürlich auch, dass diese Theorien, die Spektralanalyse, die Evolutionslehre und die Psychoanalyse heute viel komplizierter gedacht werden und widersprüchlich sind und längst nicht so einfache Antworten parat haben. Ich denke, Rudolf Steiner erwähnte sie vor gut 100 Jahren, um damit zu zeigen, wie sich unser Bewusstsein verändert hat, dass diese Disziplinen eine johannäische Zeit einläuten, indem sie alte Wege verschließen. Sie haben einen wissenschaftlichen Geist in uns wachsen lassen, der es fast unmöglich macht, intuitiv, gefühlsmäßig direkt Spiritualität empfinden zu können. Es ist ein bisschen so, wie wenn man als Kind dann einmal entdeckt hat, dass der Weihnachtsmann gar nicht der Weihnachtsmann ist, sondern der Onkel mit weißem Bart. Und das wirft uns ja aus einem Paradies, in das wir so nicht mehr kommen können. Alte Wege verschließen sich. Und die Sommersonnenwende ist das Versprechen, neue Wege lassen sich finden. So wie in der Pflanze es von der Blüte zur Frucht geht, das äußere Wachstum in ein inneres sich verwandelt. Das ist der Auftrag, den Anthroposophie sich gibt. Hierzu nun Begriffe, Ideen, Methoden anzubieten, um so Neuspiritualität zu gründen, nicht gegen ein kritisches Bewusstsein, sondern gerade mit diesem zusammen. Und so, wie neben der großen Sommersonnenwende im Jahreslauf jeden Tag mittags sich eine kleine Sonnenwende abspielt, lädt uns das Leben, lädt uns der Lauf der Sonne fortwährend ein, alte Wege gehen zu lassen und neue aufzugreifen. Wobei aufzugreifen ist ja ein falsches Wort. Sie entstehen ja erst, wenn wir sie gehen. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast.
Du hörtest eine Folge von Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!